Was Hebammen wirklich denken. Dein Podcast von hebammentesten.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Was Hebammen wirklich denken, dem Podcast von hebammentesten.de. Hier sprechen wir gemeinsam mit Hebammen und ExpertInnen über Themen, die Eltern im Alltag wirklich beschäftigen. Ehrlich, alltagsnah und ohne erhobenem Zeigefinger. Ich bin Tina, Teil des hebammentesten.de Teams seit vielen Jahren und Mama von 2 Jungs. Heute sprechen wir über ein Thema, das vermutlich fast jede Familie irgendwann beschäftigt, den Schnuller. Kaum ein Produkt wird so unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen, ohne Schnuller hätten wir die ersten Monate niemals geschafft. Andere sind überzeugt, es geht auf jeden Fall ohne. Es gibt also einige Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen wollen. Braucht ein Baby überhaupt einen Schnuller? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Kann ein Schnuller die Zähne beeinflussen? Und was ist eigentlich mit den vielen Mythen rund um den Schnuller? Darüber sprechen wir heute gemeinsam mit Hebamme Franzi und unserem Gast Anna Witte von Nuck. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Franzi, alle kennen mittlerweile Franzi sehr gut und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Stell dich gerne kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Franziska Hebamme aus Berlin. Ich bin in einer großen Geburtenklinik tätig und mache Vor- und Nachsorge bei den Frauen zu Hause. Ich liebe es, Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungskurse zu geben und arbeite in einer Hebammensprechstunde im Geflüchtetenheim. Ansonsten könnt ihr gerne auf meinem Insta-Kanal Hebammenkoffer alles Weitere über mich erfahren, was es sonst noch rund um mich gibt.
Anna, dich wollen wir auch besser kennenlernen. Erzähl uns was von dir.
Ja, hallo, ich bin Anna. Ich bin Mutter einer 10-jährigen Tochter, habe also auch selber ein paar Erfahrungen mit Schnullern gesammelt im Laufe der Zeit. Ich arbeite jetzt schon seit 14 Jahren bei Nuck. Das zeigt auch, wie viel Spaß mir das da macht und wie gut es mir da gefällt. Und bin da aber jetzt seit 10 Jahren verantwortlich für die Kommunikation mit medizinischen Expertinnen und hauptsächlich mit Hebammen. Und deswegen wird der ein oder andere mich sicherlich auch von Hebammenveranstaltungen kennen.
Bist du heute genau die Richtige für unser Gespräch? Viele Eltern kennen Nuck natürlich durch Schnuller und Fläschchen. Was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, hinter den Produkten steckt unglaublich viel Austausch mit medizinischen Fachkräften. Und dieses Jahr, Anna, habt ihr, glaube ich, noch einen ganz besonderen Anlass bei Nuck. Willst du uns ein bisschen was erzählen?
Wir werden dieses Jahr, feiern wir unseren 70. Geburtstag. Und in den 40er Jahren stellten zwei Zahnmediziner in Deutschland fest, dass Kinder, die am Daumen nuckeln oder an irgendwelchen anderen Dingen, aus welchen Gründen auch immer, häufig Zahnfehlstellungen haben bis hin zu verzögerter Sprachentwicklung. Und das haben die beiden sich genauer angeguckt und haben dann eben den ersten Schnuller entwickelt. Und der heißt Nuck. Natürlich und kiefergerecht, das wissen auch, glaube ich, viele nicht, der diese Form hat, die er jetzt bis heute hat. Wir haben sie natürlich im Laufe der Zeit optimiert, aber grundsätzlich sah der damals auch schon so aus, wie er heute aussieht. Und am Anfang waren die Eltern alle so ein bisschen skeptisch, weil man das natürlich nicht kannte. Und durch die Arbeit mit anderen Zahnmedizinern und mit Hebammen und diese ein bisschen mehr Sensibilität für Zahngesundheit wurde der dann eben immer etablierter. Genau, und jetzt sitzen wir seit 70 Jahren hier in Deutschland, produzieren auch nach wie vor hier in Deutschland die Schnuller und die Flaschen. Und das finde ich auch besonders schön, denn wenn ich aus meinem Bürofenster gucke in Norddeutschland auf dem flachen Lande, dann gucke ich direkt auf die Produktionsstätten. Und das ist wirklich was ganz Besonderes.
Das hat mittlerweile wirklich eine Seltenheit und das spricht für euch. 70 Jahre ist eine lange Zeit und wirklich beeindruckend. Bevor wir aber jetzt ganz tief reingehen, rund um Schnullerformen und Studien sprechen, lasst uns erstmal ganz bei den Basics starten. Das Saugbedürfnis eines Babys. Franzi, wenn man an Saugbedürfnis denkt, dann denken Mamas und Papas oft erstmal, Hunger ist der Grund dafür. Was kannst du uns zum angeborenen Saugbedürfnis noch erzählen?
Das Saugbedürfnis ist tatsächlich was, womit erstmal jedes Baby auf die Welt kommt. Ne? Viele denken natürlich immer erst an Ernährung, aber Saugen ist natürlich viel mehr als das, also viel mehr als Nahrungsaufnahme. Babys regulieren sich übers Saugen. Das hilft ihnen dabei, sich zu beruhigen, Sicherheit zu finden, Stress abzubauen und auch leichter einzuschlafen. Und deshalb sieht man oft auch Babys, die satt sind und trotzdem immer weiter saugen wollen. Das ist so mein Tagesgeschäft im Hebammen-Business, dass mich das junge Eltern viel fragen, hat es noch Hunger oder nicht? Da herrscht immer viel Unsicherheit sozusagen.
Das heißt aber, du hast es schon angedeutet, nicht jedes Saugen bedeutet Hunger.
Ganz genau. Also, und das ist gerade in den ersten Wochen manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, ne? Eltern lernen in dieser Zeit das Baby erstmal kennen. Sie lernen die unterschiedlichen Signale zu lesen. Und deshalb finde ich folgende Botschaft auch ganz besonders wichtig. Unruhe bedeutet halt nicht automatisch Hunger, sondern man muss herausfinden, was ist es für ein Baby, braucht es gerade Nähe. Gleichzeitig sollte man natürlich unbedingt auch wissen, was sind Hungerzeichen und sie sollten nicht übersehen werden.
Das heißt, es gilt immer genau hinzuschauen, was braucht mein Baby gerade?
Ja, ganz genau. Und jedes Baby ist tatsächlich anders. Also es gibt kein generelles Rezept, was man da irgendwie geben kann. Man muss sich das Kind genau anschauen und es gibt Kinder mit einem sehr ausgeprägten Saugbedürfnis und andere, die haben das eher weniger und deshalb gibt es jetzt auch keine generelle Lösung für alle Familien, die gleich gut funktioniert.
Dann ist wahrscheinlich die logische Folgefrage, braucht mein Baby einen Schnuller? Woran kann ich das festmachen?
Also alle Babys haben zwar ein angeborenes Saugbedürfnis, aber nicht jedes Baby braucht ein Schnuller, ne? Manche Kinder beruhigen sich über Körperkontakt, über Tragen, über das Saugen am Finger oder an der Brust und andere wiederum profitieren total von einem Schnuller und darum muss man eben ganz genau beobachten, was braucht mein Baby, was hilft meinem Baby, was funktioniert für unsere Familie und das ist viel wichtiger als irgendwelche starren Regeln, also ganz individuell zu schauen und vielleicht auch mal ein bisschen auszuprobieren.
Dann lass uns genau da reingehen. Mama und Papa sind an dem Punkt angekommen, dass sie sagen, wir möchten gerne Schnuller ausprobieren. Eine Frage, die uns dann sehr oft in der Hebammen-Testen-Family-Community begegnet, ist, ab wann darf ich einen Schnuller ausprobieren? Man hört die Empfehlung immer wieder, erst wenn sich die Stillbeziehung gut etabliert hat. Franzi, was bedeutet das und was sagst du dazu?
Also diese Empfehlung hat auf jeden Fall einen guten Hintergrund. Gerade in den ersten Wochen lernen die Eltern die Hungerzeichen ihres Babys erstmal kennen. Es ist tatsächlich ein Unterschied, wenn man das theoretisch einmal gehört hat, wie das sein soll und dann praktisch zu gucken, wie sieht das bei meinem eigenen Baby eigentlich aus. Sie lernen dann zu unterscheiden, hat mein Baby Hunger? Braucht es vielleicht gerade Nähe? Ist es einfach nur müde oder möchte es saugen? Möchte es den Tag verarbeiten? Deshalb wird häufig empfohlen, gerade bei gestillten Kindern, zunächst erstmal ein paar Wochen eine stabile Stillbeziehung aufzubauen und dann zu schauen. Also ich bin jetzt kein Fan von starren Zeitregeln oder so, aber gerade beim ersten Baby ist es vielleicht auch wichtig zu gucken, dass das gut funktioniert und man vielleicht nicht im Halbschlaf immer wieder den Nuckel reindrückt, weil man denkt, ach, es braucht jetzt nur einen Schnuller und damit so ein bisschen diese Hungerzeichen übersieht. Wichtig sind zum Beispiel, dass die Babys gut Gewicht zunehmen. Also sie sollten ja dann irgendwann wieder ihr Geburtsgewicht nach 10 Tagen erreicht haben ungefähr. Läuft das Stillen gut? Schluckt das Baby auch gut Milch? Fühlen sich die Eltern da sicher? Und wenn das erfüllt ist, kann man dann wirklich individuell schauen, vielleicht auch früher anfangen. Deswegen sind wir Hebammen hier im Wochenbett auch so oft da bei den Familien und beobachten das gut mit denen und legen das dann meistens gemeinsam fest.
Gibt es einen Unterschied, wenn wir von Flaschenkindern sprechen?
Ja, schon. Also es ist ja schon so, dass bei Flaschenkindern die Eltern häufig eine bessere Orientierung haben über die getrunkenen Mengen und man schon mit Sicherheit dann sagen kann, okay, das Baby hat jetzt so und so viel Milliliter getrunken, das ist eine gute Mahlzeit und dann weiß man, in 3 Stunden ist der nächste Zeitslot, wenn die Babys sich dann hoffentlich von alleine melden. Also da ist es so ein bisschen strukturierter, weil man das eben sehen kann und dadurch lässt sich der Hunger einfach öfter ein bisschen besser einschätzen. Bei gestillten Kindern braucht es tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil die Nahrungsaufnahme ja weniger sichtbar ist und das Baby oft mehr Mahlzeiten mit kleineren Mengen zu sich nimmt und sich dafür auch mehr anstrengen muss und mehr Pausen braucht. Und das für die Eltern schon manchmal auch anstrengend sein kann. Deswegen würde ich sagen, dass bei Flaschenkindern man schon auch früher einen Nuckel geben kann, wenn das von Anfang an so sein soll.
Anna, welche Fragen begegnen euch als Hersteller so am häufigsten?
Wir haben direkten Austausch mit Eltern oder ja auch vor allen Dingen mit Hebammen, mit denen wir uns unterhalten und denen wir uns ja auch austauschen über ihren Alltag, haben sich im Laufe der Zeit eigentlich immer wieder die gleichen Fragen rauskristallisiert. Also wir fragen die Hebammen eben, welche Fragen werden euch von den Eltern häufig gestellt? Und das sind so ganz standardmäßige Sachen. Wie reinige ich eigentlich einen Schnuller? Wie oft muss ich den reinigen? Wann muss ich den austauschen? Warum gibt es unterschiedliche Größen? Wieso sieht der eine so aus und der andere sieht ganz anders aus? Und das sind die häufigsten Sachen, die uns so begegnen.
Ja, das sind sehr spannende Fragen. Auf die werden wir später noch zurückkommen zum Teil, Anna. Jetzt wollen wir erstmal über einige Aussagen sprechen, die Eltern sehr oft hören. Franzi, ich lese dir jetzt einen Satz vor und du sagst mir, was du dazu denkst. Schnuller verwöhnen Babys.
Nein, das ist falsch. Babys kann man in diesem Alter gar nicht verwöhnen. Das ist irgendwie so ein alter Irrglaube, der oft von älteren Generationen, von der Verwandtschaft so ein bisschen herangetragen wird und die Eltern oft mega verunsichert. Also die haben einfach Bedürfnisse und wenn ein Schnuller hilft, ein echtes Bedürfnis wie zum Beispiel das Saugen zu erfüllen, dann ist es keine Verwöhnung.
Okay, nächster Mythos. Schnuller sind grundsätzlich schlecht.
Auch das stimmt überhaupt nicht. Entscheidend ist, wie häufig und wie lange man einen Schnuller einsetzt. Also wenn aus Babys Kinder werden, finde ich, sollten die Nuckel dann spätestens irgendwann verschwunden sein und gerne auch durch schöne rituelle Zeremonien verabschiedet werden. Also ein Schnuller kann sehr hilfreich sein. Er sollte aber zum Beispiel nicht die generalisierte Antwort aufs Weinen werden.
Da gibt's auch tatsächlich eine Studie zu dem Gebrauch. Also wenn er eben häufiger und sehr auch tagsüber oft gegeben wird, dann kommt es natürlich auch zu Verschiebungen der Zähne vorne. Aber wenn der Schnuller rechtzeitig, nämlich vor dem dritten Geburtstag, abgewöhnt wird, dann schieben sich diese Zahnfehlstellungen immer noch wieder zurück. Also dann ist der Kiefer noch so weich, dass die Zähne noch in ihre normale Position wieder zurückgehen. Danach wird's allerdings schwieriger.
Ja, das ist ja schon mal eine sehr spannende Info, weil sie ja vielleicht auch direkt so ein bisschen Druck rausnimmt. Die Eltern heutzutage machen sich ja doch vielen Kopf darüber, was sie mit ihren Babys machen und was nicht. Es gibt einen Schnuller-Ratgeber von Nook und da gibt es einen Gedanken, den ich sehr, sehr schön finde. Dort wird empfohlen, den Schnuller so einzusetzen, als wäre er Medizin. Franzi, was sagst du dazu?
Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen, sehr hilfreichen Gedanken. Eltern können sich halt immer fragen, wie bei der Medizin auch, ne? Muss der Schnuller, muss das jetzt sein? Kann ich mein Kind auch anders beruhigen? Wie häufig braucht mein Baby eigentlich einen Schnuller wirklich? Und was macht der Schnuller gerade, außer zu beruhigen?
Manche Eltern sind ja dann vielleicht wirklich ein bisschen ratlos. Hast du ein paar Tipps? Was kann man noch tun, um das Baby zu beruhigen?
Ist natürlich immer schwierig, wenn man dann nachts um 3 total müde ist, dann ist man super planlos, Tina. Mhm. Aber ich finde, genau, man kann sich tatsächlich als Eltern so eine kleine Liste machen, die man so innerlich dann abhakt oder gerne das auch aufschreiben. Also tragen kann auf jeden Fall helfen. Gerne auch im Tragetuch oder Tragesystem, im Körperkontakt. Das lieben die am meisten, wenn die auch im direkten Skin-to-Skin-Contact, also im Bonding sind. Das heißt, vielleicht auch keine Kleidung dazwischen ist. Die Eltern können singen oder gerne auch was Musik vorspielen oder irgendwelche White-Noise-Geräusche, Waschmaschinengeräusche, also alles, was so ein bisschen so monotonisch Rauschen wie die körpereigenen Geräusche darstellt, die das Baby auch im Mutterleib erfahren hat. Beruhigendes Sprechen, ne? Tatsächlich beruhigen wir uns selber auch, wenn wir was Beruhigendes sagen und das Kind spiegelt es dann eigentlich gleich zurück und beruhigt sich eben auch. Kuscheln ist wirklich das A und O und ist tatsächlich eine richtig gute Medizin. Und auch mal tief durchatmen und für Ruhe schaffen. Ne? Gerne äußere Reize ausstellen, kein TV laufen lassen oder irgendwie laute Sachen, vielleicht den Raum ein bisschen abdunkeln. Und dann darf natürlich auch der Schnuller helfen. Ne? Er sollte eben nur nicht die einzige Strategie sein, sondern man sollte ihn eher unterstützend einsetzen.
Danke für die Tipps. Ein Thema, das, glaube ich, sehr viele Eltern überrascht, weil man das wirklich nicht weiß. Heute liest man immer häufiger, dass Schnuller das Risiko für den plötzlichen Kindstod senken kann. Anna, kannst du uns dazu was sagen?
Ja, also da gibt es Studien, die einen Zusammenhang herstellen zwischen der Schnullernutzung beim Einschlafen und einem geringeren Risiko für den plötzlichen Kindstod. Das konnte allerdings nur für gestillte Kinder nachgewiesen werden. Und es konnte auch nicht nachgewiesen werden, warum genau das so ist. Also der plötzliche Kindstod ist nach wie vor ein Mysterium und es konnte lediglich dieser Zusammenhang hergestellt werden zwischen der Schnullernutzung beim Einschlafen und gestillten Kindern.
Ja, also deswegen wird auf jeden Fall häufig empfohlen, dass man Schnuller zum Einschlafen anbietet. Also man sollte es jetzt auf jeden Fall nicht erzwingen, ne? Aber das kann man anbieten und wenn er eben herausfällt, dann einfach nicht nochmal einsetzen, ne? Das ist auf jeden Fall gut für eine sichere Schlafumgebung. Bleibt es entscheidend, dass man das vielleicht als Zusatz verwendet.
Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wahrscheinlich viele Eltern überrascht. Ist Schnuller eigentlich gleich Schnuller? Oder spielt die Form tatsächlich eine Rolle? Anna, nimm uns doch mal ein wenig an die Hand bei dem Thema.
Also Schnuller ist natürlich nicht gleich Schnuller. Da gibt es riesengroße Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Und kiefergerecht ist auch nicht gleich kiefergerecht. Also wie gesagt, Nook natürlich und kiefergerecht ist so das, was eben vor 70 Jahren etabliert wurde. Aber es ist kein geschützter Begriff. Jeder Schnuller kann sich kiefergerecht nennen. Und es gibt heute verschiedene Saugerformen auf den Markt und also so grob lassen sie sich in drei Formen unterteilen. Das klingt auch immer alles so ein bisschen wissenschaftlich. Ich versuche das mal möglichst einfach. Also die asymmetrische Form, das ist die Nook-Form, die oben gewölbt ist. Dann passt sie sich dem Gaumen an. Wenn man mit der Zunge am Gaumen langfährt, merkt man ja auch, dass dort diese Wölbung ist. Da passt er sich an. Und unten ist er flach und so ein bisschen gewölbt und hat dadurch viel Platz für die Zunge, also für die Zungenbewegung. Es drückt von oben nichts auf die Zunge. Der Schaft, das ist das Teil, was zwischen den Kauleisten steckt, der ist so schmal und so dünn, dass die Lippen sich fast schließen können. Was auch sehr wichtig ist, dass die Kinder dann nicht in eine Mundatmung verfallen, sondern weiterhin durch die Nase atmen können, weil sich dadurch einfach, ja, dadurch wird mehr Sauerstoff aufgenommen, die Schleimhäute trocknen nicht aus und so weiter. Und dann ist es aber eben so, dass bei diesen Schnullern, die diese asymmetrische Form haben, gibt es ein richtig herum. Also die müssen richtig rum in den Mund eingesetzt werden, sonst funktioniert es nicht. Die Kinder machen das aber auch intuitiv. Also manche Kinder können ihn immer so ganz niedlich drehen, aber am Ende bleibt er dann doch richtig rumstecken. Dann gibt es die symmetrischen Formen, da ist es eigentlich egal, wie rum er im Mund ist. Also es gibt kein oben und unten. Die sind in der Regel oben gewölbt und unten gewölbt und werden dann aber dort, wo sie aus dem Mund rausgehen, dann schmaler. Da gibt es aber verschiedene Modelle. Da ist es aber eben so, dass was auch von oben auf die Zunge drauf, ja, drückt, will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist was im Weg oder eben nicht so flach, dass die Zunge Platz hat. Und dann gibt es noch die runden Formen. Das sind rund- oder kirschförmige Formen, die auch meistens den runden Schaft haben. Und dann kann das Baby den Mund eben nicht ganz schließen. Also wenn man sich mal den Daumen in den Mund steckt zu Vergleich, dann steht der Mund halt immer ein bisschen offen. Und da kann es dann eben schnell zu einer Mundatmung kommen. Ja, und alle diese Formen beeinflussen die Entwicklung von Zähnen, Kiefer und Gaumen auf ganz unterschiedliche Weise. Und wie genau, das haben sich in den letzten Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität in Minho angeguckt in Portugal.
Dann lass uns doch da direkt tiefer reingehen, Anna. Ich finde es super spannend. Erzähl uns ein bisschen was über die Studie. Wie kam es dazu?
Ja, Professor Dr. Anna Norton ist eine Kinderzahnärztin mit eigener Praxis in Portugal und sie hält auch immer wieder Vorlesungen an der Universität in Porto. Und während ihrer Zeit in der Praxis hat sie immer wieder verschiedene Kinder natürlich untersucht und dort festgestellt, dass die ganz unterschiedlich schwere Zahnfehlstellungen haben. Also so ein bisschen wie unsere beiden in den 40er Jahren. Sie wollte das dann genauer untersuchen und wusste aber nicht so recht wie und hat dann aber mit einem Bekannten gesprochen, der an der Technischen Universität in Minho, also auch in Portugal, arbeitet und hat mit dem gemeinsam dann ein Modell entwickelt, mit dem man das sich angucken konnte.
Hört sich auf jeden Fall richtig spannend an. Wie wurde da genau untersucht?
Gemeinsam mit diesem Spezialisten der Technischen Universität wurde ein Computermodell entwickelt, was den Einfluss der Formen auf Kiefer, Gaumen und Zähne darstellen kann. Das basiert auf Kieferscans aus der Praxis von Frau Professor Norton. Und dann wurde es zusätzlich mit Daten gefüttert wie Gaumengewebe, Schleimhäute, Zahnanlagen, Zungenbewegung und so weiter und so weiter. Und dann konnten die verschiedenen Schnullertypen wurden dann so reinmodelliert in diesen Computergaumen, dass das Programm zeigen kann, wie die verschiedenen Formen sich auf Kieferzähne und Gaumen beim Saugen auswirken. Also es ist ein hochkompliziertes Computermodell, was aber sehr, sehr realitätsnah, ja, den Druck darstellen kann und den Einfluss.
Das klingt jetzt nach einer sehr aufwendigen Studie, nach viel Planung, Zeit und vor allem Ressourcen, die da reingeflossen sind. Früher habe ich mich nie gefragt, wer Studien finanziert. Aufgrund meiner Arbeit hier bei Hebammen testen weiß ich mittlerweile, dass da eben auch Support benötigt wird und Universitäten das nicht alleine stemmen können in der Regel. Wer hat diese Studie finanziert, Anna?
Das ist ja immer wieder ein Thema, was aufkommt, auch wenn wir Studien zitieren. Grundsätzlich ist es so, dass Studien immer, oder in diesem Falle zumindest, wurde die Studie von der Universität finanziert, aber staatliche Mittel sind ja natürlich immer begrenzt, das wissen wir alle. Und deshalb ist es ein ganz üblicher Prozess, sich einen Partner zu suchen, der die wissenschaftlichen Mitarbeitenden finanziell unterstützt, die an so einer Studie mitarbeiten. Und als Professor Norton in diesem ganzen Prozess festgestellt hat, dass die NOC-Form beim Saugen im Vergleich zu den anderen Schnullermodellen scheinbar einen geringeren Einfluss auf Kiefer, Gaumen und Zähne hat, hat sie aktiv den Kontakt zu uns aufgenommen und uns das Studienkonzept vorgestellt. Und dann wurde dieses Computermodell von einer Studentin im Rahmen ihrer Masterarbeit aufgebaut. Das ist aber gemessen am finanziellen Aufwand, den so eine Studie mit sich bringt und wirklich jahrelang wird daran gearbeitet, ist das ein Mini-Mini-Teil, also ganz, ganz wenig. Und das hat natürlich auch überhaupt keinen Einfluss auf die Ergebnisse.
Ja, danke, dass du uns hier so offen damit einbeziehst, Anna, und uns das so erzählst. Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend und ich finde es auch sehr wichtig, dass man in Bezug auf das Thema Schnuller nicht stehen bleibt und sich immer wieder hinterfragt und eben auch den längerfristigen Gebrauch durchaus in Betracht zieht. Würdest du noch mal kurz zusammenfassen, was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie? So einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie einmal so einen Blick bekommen.
Also eigentlich ist es ganz logisch, je weniger im Mund, desto besser. Also je weniger im Mund, desto weniger Einfluss auf Kiefer, Gaumen und Zähne. Und vielleicht ganz kurz anhand der Extreme erklärt, wenn das Baby einen runden, kirschförmigen Sauger benutzt, dann, habe ich auch vorhin schon gesagt, steht der Mund immer ein Stück offen und die Lippen können nicht richtig geschlossen werden. Der Saugerhals muss von den Kauleisten meistens festgehalten werden, weil er sonst direkt rausfällt. Und wenn die Zunge dagegen drückt, dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, muss die ganz schön viel zusammendrücken im Vergleich zu dem kleinen Mund. Und das verursacht dann natürlich Druck auf die Zunge, die drückt, und dann nach oben auf den Gaumen. Und durch das Festhalten dieses relativ dicken Teils, was aus dem Mund rausguckt, dann auch eben auf die Zähne oder auf die Zähne, die kommen. Das ist ja auch was, Franzi, was ihr jetzt in eurer Betreuung gar nicht so häufig seht, dass dann die ersten, also kommt vielleicht der erste Zahn, aber schief sind die dann noch lange nicht. Wir haben aber auch mit einem Zahnmediziner darüber diskutiert, der gesagt hat, also er sieht die dann und dann stehen halt die Zähnchen nach vorne und so. Und dann ist er in der Beratung, aber früher sieht man es gar nicht. Ja, und die NOC-Schnuller, die sind eben ja unten flach. Und so hat die Zunge schon mal sehr wenig Material, was sie zusammendrücken muss. Dadurch entsteht sehr wenig Druck auf die Zunge und gleichzeitig auch wenig Druck auf den Gaumen, weil eben nicht viel gedrückt werden muss. Und damit entsteht dann insgesamt weniger Druck auf den Kiefer und auf den Gaumen und auf die Zähne auch, dadurch, dass eben auch der Schaft, das Stück, was rausguckt, so schmal ist.
Ich finde das alles super spannend und es gibt auch sehr, sehr interessante Abbildungen von dieser Studie, wo der Kieferquerschnitt quasi gezeigt wird mit den Druckstellen. Alle diese Abbildungen für euch Zuhörerinnen da draußen und Zuhörer, die könnt ihr bei uns im Hebammentesten Family Magazin sehen oder natürlich auch auf der NOC-Webseite hat man Zugriff auf diese Studie. Das verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Guckt da unbedingt vorbei. Sehr, sehr viele Aha-Momente, wie ich finde. Und man versteht das alles dann sehr, sehr gut, Anna, was du gerade aber auch sehr, sehr gut erklärt hast, wie ich finde.
Ja, finde ich als Hebamme einfach auch spannend, ne? Nicht immer nur die Frage, ja, Schnuller oder eben kein Schnuller, dass man so ein absolutes No-Go draus macht, sondern eben eher die Frage, wenn Eltern einen Schnuller benutzen möchten, welche Form ist geeignet und welche eher weniger, dass man sich vielleicht damit auch nochmal auseinandersetzt. Und ich finde es als Hebamme ehrlicherweise auch immer schön, Eltern auf eine professionelle Ebene abzuholen und dann zu sagen, guck mal, hier gibt es Studienergebnisse, die zeigen das und das sind die Zahlen, dass man eben konkret was in der Hand hat und nicht nur Herstellerempfehlungen hat, sondern sich an solchen Sachen im Prinzip gut orientieren kann und gut evidenzbasierte Aussagen machen kann.
Ja, also guckt euch gerne die Bilder an. Eigentlich sind die Ergebnisse sichtbar. Das ist ganz spannend.
Franzi, die Hebammen-Testen.de Community durfte einen NOC-Schnuller testen. Magst du uns dazu was erzählen?
Ja, Also die Hebammen-Community hat den Nook Perfect Match Schnuller getestet, und zwar 100 Hebammen durften den Schnuller mit Mamas und Babys testen, und tatsächlich haben 94% ihn weiterempfohlen, was eine super gute Zahl ist. 4 Wochen lang wurde unter anderem der alltägliche Gebrauch sowie die Anwendbarkeit und das allgemeine Handling getestet. Anna, willst du noch mal ganz kurz mehr zum Produkt und zum Test erzählen?
Gerne. Der Perfect Match Schnuller sieht ein bisschen anders aus als unsere anderen Schnuller. Der hat nämlich ein ganz weiches Silikonmundschild. Das ist jetzt wieder visuelles Medium. Also der hat ein ganz weiches Silikonmundschild. Das bedeutet eigentlich, wenn das Kind an dem Schnuller saugt, dann können sich bei diesem Schnuller die Lippen nach außen stülpen. Also wie beim Stillen stülpen sich dann die Lippen nach außen. Wenn es nicht saugt, dann hat es nur diesen dünnen Steg im Mund und hat aber gar keine Berührungsfläche mit der Haut rund um den Mund, was halt auch super ist, weil einige Kinder ja Schwierigkeiten haben mit dem oder viel Speichelfluss haben und dadurch Ausschlag entwickeln. Das kann bei diesem Schnuller auch überhaupt nicht passieren. Und da ist es auch so, dass wir tatsächlich auf den Hebammenveranstaltungen immer ganz viel positives Feedback kriegen, weil der einfach ganz anders aussieht. Und da haben wir uns auch super gefreut, dass er bei dem Test so gut angekommen ist. Also zusätzlich hat er noch so eine ganz aufgeraute, also er ist nicht so ganz glatt. Das wird dann ja sonst mit dem Speichel immer so ein bisschen flutschig. Das mögen die Babys häufig nicht so gerne, sondern der ist so ein bisschen aufgeraut und hat dadurch auch einfach ja mehr so das Mundgefühl, wie als wäre es Haut. Oder eben auch im Vergleich zu unserer Perfect Match Flasche. Das ist einfach das gleiche Mundgefühl zwischen Schnuller und Flasche und eben auch das Hautgefühl, so dass der sich sehr gut eignet, wenn man stillt, als ergänzender Schnuller.
Ja, auch dazu die Testergebnisse, sowohl verfügbar für alle Mamas und Papas da draußen, aber auch für die Hebammen, die uns hier zuhören, findet ihr bei uns in den Shownotes die Links dazu, und das ist alles einsehbar mit Bildmaterial und allem bei uns im hebammentesten.de Magazin. Jetzt wollen wir gerne nochmal ein bisschen Frage-Antwort-Spiel machen. Ich würde gerne mit euch über die Basics in der Schnullernutzung sprechen. Hygiene, Sicherheit und ein paar Alltagstipps. Ich habe ein paar Fragen für euch mitgebracht. Ich stelle euch jetzt einfach im Wechsel ein paar Fragen und ihr antwortet einfach spontan drauf los. Anna, wie oft sollte ein Schnuller ausgetauscht werden?
Ja, die Faustregel ist immer alle 4 bis 6 Wochen. Aber man muss ja auch sagen, man hat ja in der Regel nicht nur einen Schnuller, sondern ich weiß nicht, wir hatten natürlich irgendwie auch 20 oder keine Ahnung, in jeder Ecke habe ich noch Jahre später irgendwelche Schnuller gefunden. Also man sollte sich die Schnuller regelmäßig anschauen. Und gerade bei den Silikonschnullern, also wenn sie ein transparentes Lutschteil haben, unbedingt immer gucken, ob da, wenn kleine erste Zähnchen da sind, ob da Beschädigungen dran sind. Sobald ein kleiner Schaden dran ist oder ihr irgendwie Zweifel habt, dass der noch in Ordnung ist, bitte entsorgen und austauschen, weil das Problem bei Silikon ist, dass der ganz schnell reißen kann.
Okay. Franzi, der Schnuller fällt runter, haben wir alle schon erlebt, und dann hat man als Mama oder Papa kurz den Drang, den einfach kurz selber mit dem eigenen Mund sauber zu machen. Ist das eine gute Idee?
Das ist gar keine gute Idee. Und Tina, ich war neulich beim Wochenbett besucht, da hat sogar der Hund dran geleckt. Also es ist, muss man tatsächlich mit den Eltern dann öfter mal besprechen, weil das, ich sag mal, das ist schon ein gängiges Problem. Ich sag dann immer, bitte, bitte nicht machen, denn wir Erwachsene haben eine ganz andere Keimflora im Mund, die für die Babys überhaupt nicht gut ist, denn diese Bakterien sollten bei uns bleiben und nicht zu den Babys gelangen. Gerade wenn die Babys noch unter 12 Wochen sind, oder vielleicht auch länger, sollte man eigentlich gerne den Schnuller auch auskochen, damit man die Keimbelastung sehr gering hält. Und wenn der runter in Dreck gefallen ist, ich sag's wie es ist, es gibt so schöne Schnullerboxen, da kann man die auch immer aufbewahren oder einfach dann eben noch einen zweiten oder dritten dabei haben. Das finde ich ist immer so die sichere Variante. Da sollte man streng mit Hygiene sein, denn immerhin lutschen die ja da dran und da können so viele Bakterien übertragen werden. Da bin ich als Hebamme ehrlicherweise immer ein bisschen streng.
Zu Recht. Und ich meine, wir haben ja gerade schon von Anna gehört, der Trend geht dazu, viele Schnuller im Haus zu haben. Also sollte man einfach, wenn man unterwegs ist, direkt vorsorgen und ein paar mehr einstecken. Jetzt hast du schon kurz angerissen, die Reinigung des Schnullers. Anna, wie reinige ich denn den Schnuller richtig?
Also das, was Franzi gesagt hat, also gerade in der ersten Zeit auf jeden Fall lieber einmal mehr als einmal weniger. Und wir empfehlen auch immer vor dem ersten Einsatz, also wenn ihr den Schnuller gekauft habt, gerne einmal vorher reinigen, bevor er zum Einsatz kommt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Auskochen hat Franzi ja gerade schon angesprochen. Also ganz klassisch Wasser kochen, Schnuller ins Wasser legen und 5 Minuten im kochenden Wasser lassen. Achtung! Dabei bleiben, wenn das Wasser nämlich verkocht, das Baby schreit, das Telefon klingelt und so weiter, dann geht das ganz schnell, dass dann das Wasser verkocht ist und dann so eine Plastikmasse unten am Topf klebt, dann kann man den Topf mit Plastikmasse auch direkt entsorgen. Und das Zweite, worauf man achten sollte, wenn man die Schnuller da rausnimmt, natürlich nicht einfach so ins Wasser fassen, kann auch mal passieren, sondern mit einer Zange, mit einer Grillzange rausnehmen und dann auf einem sauberen Geschirrhandtuch einfach trocknen lassen. Etwas sicherer und praktischer ist ein Vaporisator. Das ist ein Elektrogerät. Da packt man die Schnuller und alles, was man sonst noch sterilisieren will, einfach rein. Und dann kommt ein bisschen Wasser rein und dann wird das mit heißem Wasserdampf, werden dann die Keime abgetötet. Und das Letzte und vielleicht auch ganz oder sehr praktisch, wenn man eine Mikrowelle hat. Unsere Schnuller kommen nämlich in dieser praktischen Transportbox daher. Da kann man einfach ein bisschen Wasser reinmachen und das dann an den Rand vom Mikrowellenteller stellen und dann die Mikrowelle entsprechend einstellen. Das steht auch alles auf der Packung drauf und auch auf dieser Plastikbox nochmal, welche Einstellung man dann vornehmen soll. Und dann auch da bitte das Ganze nochmal 5 Minuten in der Mikrowelle stehen lassen, weil es dann wirklich kochend heiß, und auch ganz vorsichtig rausholen und dann immer die Schnuller auf einem trockenen, sauberen Geschirrhandtuch einmal trocknen lassen. Dann sollte man das sehr gut hinkriegen.
Super, danke. Franzi, hast du noch ein paar Tipps? Worauf sollte man beim Kauf eines Schnullers achten?
Also es ist auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, dass es altersgerecht ist. Ne? Also da steht meistens drauf von 0 bis 3 Monate oder 0 bis 6. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man da auf die richtige Alterskategorie achtet. Dann gerne schauen, ob ein Qualitätssiegel drauf ist. Das finde ich immer ganz gut, um zu sehen, was ist das jetzt für ein Schnuller? Kann ich den bedenkenlos benutzen, oder ist das vielleicht irgend so ein Urlaubsort, irgendein alter Laden, wo quasi der da schon ewig rumliegt? Also, dass man da vielleicht drauf schaut. Dann gerne, ob es eben kiefergerecht ist. Dann muss man sich vielleicht auch noch fürs Material entscheiden. Ne? Möchte man eher Silikon oder Latex, Naturkautschuk nehmen? Und vielleicht auch, dass die Verpackung intakt ist. Das wäre auch wichtig, dass es ein sauberes Produkt ist. Am besten, man guckt sich vorher bei Hebammen-Testen an, was getestet worden ist, oder eben andere Testvergleiche, wo man vielleicht auch mal sieht, was für Bewertungen die Schnuller haben. Dann kann man sich immer ganz gut orientieren, finde ich.
Anna, Franzi hat es jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Warum sind Größe und auch der Zustand denn so wichtig?
Also wir haben insgesamt 4 verschiedene Größen, einmal 0 bis 2 für ganz zarte Neugeborene. Also das bezieht sich immer auf die Größe des Lutschteils, also das, was die Kinder im Mund haben. Bei den Schnullern für die kleinen Babys haben wir jetzt auch eine kleinere Mundplatte, also das, was man dann im Gesicht sieht, dass das eben nicht so riesig aussieht in dem kleinen Babygesicht. Und unsere Größen sind eben 0 bis 2 Monate, das hat Franzi ja eben auch schon gesagt, 0 bis 6 Monate ist dann Größe 1, dann haben wir 6 bis 18, 18 bis 36 Monate. Aber wir sagen auch, es muss nicht gewechselt werden. Also die unterschiedlichen Größen rühren eigentlich daher, dass wir sagen, oder was heißt, dass wir sagen, dass es ja so ist, das Baby wächst ja sehr, sehr schnell am Anfang und dann wächst natürlich auch Kiefer und Gaumen. Und wenn der Gaumen und der Mund größer wird, dann kann man auch ein größeres Lutschteil nehmen. Das muss man aber nicht. Also das ist auch genau das, was du sagtest, Tina, am Anfang, die Unsicherheit. Also was wir dann häufig auch hören, so, oh, mein Kind will dann aber gar nicht Größe 2 und was mache ich denn jetzt? Das ist ganz egal, dann bleibt einfach bei Größe 1. Das ist auch völlig in Ordnung. Und der Zustand, genau, also ich glaube, wenn man in Deutschland im Laden einen Schnuller kauft, dann kann man sich immer sehr sicher sein, dass das alles den Regularien entspricht, ist aber trotzdem nochmal auch da, wie das alles aussieht, wovon wir gerne abraten, womit wir jetzt, also wo wir auch schon gehört haben, wenn man natürlich jetzt im Internet auf irgendwelchen Plattformen Schnuller bestellt, weil er schick aussieht, da muss man ganz vorsichtig sein, weil die auch nicht unbedingt sich an die europäischen Normen halten, und da sollte man wirklich vorsichtig sein. Generell der Zustand, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, bei Silikon, aber das ist dann erst eher in der Nutzung. Sobald da ein kleines Löchlein oder eine Abnutzungserscheinung ist, bitte gerne sofort austauschen.
Okay, danke für eure Antworten. Lasst uns langsam zum Abschluss kommen. Ich möchte aber gerne noch ein wichtiges Thema ansprechen. Ihr habt es beide gesagt, wenn ein Baby zu einem Kind wird, dann sollte der Schnuller langsam gehen. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, haben, glaube ich, sehr viele Eltern aber ganz schönen Bammel davor, wenn der Schnuller halt sehr beliebt ist zu Hause. Franzi, hast du ein paar Tipps, wie Eltern den richtigen Zeitpunkt erkennen können und was sie vielleicht tun können, um es dem Kind so einfach wie möglich zu machen?
Also Tina, es sind tatsächlich die Kinder, ne, die manchmal nicht loslassen können, aber auch manchmal die Eltern, weil sie natürlich den Komfort genießen, dass ihr Kind damit auch Beruhigung und Sicherheit empfindet. Von daher habe ich manchmal auch das Gefühl, als Hebamme zu sagen, hey, vielleicht könnt ihr euch alle jetzt von dem Schnuller entwöhnen, weil ich betreue ja Familien manchmal auch lange oder habe dann schon das zweite Geschwisterkind in der Betreuung. Also rechtzeitig beginnen auf jeden Fall. Es gibt super viele schöne Rituale, wie man sich auch gebührend von einem Schnuller verabschieden kann. Also wir in Berlin haben zum Beispiel an diversen Orten in der Stadt Schnullerbäume. Also es sind wirklich Bäume, wo die Kinder dann ihre Schnuller reinhängen können mit so einem Band. Sieht tatsächlich auch wunderschön aus, weil ganz viele schon drin hängen. Und das kann man zum Beispiel machen. Manche machen das dann zu Ostern oder zu Weihnachten, dass der Osterhase oder der Weihnachtsmann eben den Schnuller mitnimmt. Es gibt aber auch eine Schnullerfee. Tatsächlich habe ich das damals bei meinen Kindern so gemacht, dass bei uns eine Schnullerfee gekommen ist. Das war tatsächlich eine befreundete Schauspielerin von uns. Es gibt aber auch andere, die diesen Service anbieten. Die hatte ein ganz tolles Kostüm an und eine große Truhe, wo wir dann die Schnuller reingelegt haben. Und dann hat sie die mit Goldstaub bestäubt und gesagt, dass sie die jetzt mitnimmt und den anderen kleinen Babys gibt. Macht sie natürlich nicht, aber für die Kinder hatte das dann im Prinzip einen höheren Sinn, ihre Schnuller abzugeben für die kleineren Babys. Und damit war das Thema dann auch vom Tisch. Also ich empfehle immer Eltern, ein schönes Ritual zu machen, was Kinder auch so, die verstehen das dann auch, weil sie dann damit abschließen und ja selber freiwillig den Schnuller weggegeben haben. Selbst wenn er am nächsten Abend dann vielleicht noch fehlt, ist das einfach ein schönes Ritual, woran sich die Kinder oft noch erinnern. Da muss man eben gucken, was individuell zur Familie passt. Aber genauso wie der Schnuller kommt, sollte er auch gebührend verabschiedet werden. Und ich finde, das sollte man als Eltern mit den Kindern gemeinschaftlich zeremoniell begehen.
Also das ist eine wunderschöne Geschichte, die du gerade erzählt hast.
Ja, das finde ich auch.
Das werden sich, glaube ich, jetzt ganz viele Mamas und Papas notieren und sich sagen, das merke ich mir. Ganz, ganz schön. Das klingt wirklich nach einer tollen Erfahrung für deine Kinder.
Aber eine Schnullerfee kam bei uns auch, aber die kam nicht in echt. Aber die hat dann auch den Schnuller den kleinen Kindern wiedergegeben und dann hat meine Tochter 3 Tage lang gefragt, ob wir es dem Kleinen, ob wir nicht wüssten, wo das kleine Kind ist, ob wir den nicht wieder abholen können. Aber das war dann auch nach einer Woche erledigt. Aber das war dann immer ihr Gedanke, dass man da jetzt einfach hingehen und es wieder abholen kann.
Naja. Aber es ist auf jeden Fall schön, weil die Kinder dann wissen, dass sie, also sie haben es selber entschieden, auch wenn es ein bisschen schmerzt, weil die Gewohnheit natürlich trotzdem da ist, dass sie das im Prinzip besser verarbeiten können, weil es ja schon einfach auch ein täglicher Begleiter im Alltag war.
Und dann kann ich nur empfehlen, alle Ecken absuchen, wie gesagt, ne? Also wir haben
auf jeden Fall, da darf dann echt keiner mehr sein. Das wäre echt richtig doof. Da sagst du was Wichtiges, Anna.
Also wir haben wirklich in den wildesten Ecken noch Schnuller gefunden, die ich dann immer so ganz schnell in die Hosentasche gesteckt habe.
Bei uns auch, ja.
Sie hat zum Glück dann keinen mehr gefunden. Ich habe noch, wie gesagt, 2 Jahre später noch in einer Schublade welche gefunden, aber da war es dann auch egal. Ich kann ja auch vor allen Dingen immer welche mitbringen. Das war auch so ein Problem, ob ich nicht einfach neue mitbringen
kann.
Natürlich
für dich besonders doof, ja.
Ja, aber das haben wir auch abgebogen.
Das schneiden sie dann ja ganz, ganz schnell. Ich danke euch für diese Einblicke. Lasst uns zum Ende kommen dieser Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde noch mal so 2, 3 Key Messages für heute festhalten wollen. Also wir haben gelernt, jedes Kind hat ein angeborenes Sorgbedürfnis. Das ist mal stärker und mal weniger stark ausgeprägt bei den Kindern. Schnuller sind weder grundsätzlich gut noch schlecht. Liebe Eltern, macht euch nicht verrückt da draußen. Entscheidend ist der bewusste Einsatz des Schnullers. Und wenn ihr einen Schnuller einsetzen möchtet in eurem Familienalltag, dann guckt euch einfach die Formen sehr genau an. Ich kann euch nochmal die Studie ans Herz legen. Schaut in die Shownotes. Da findet ihr alle relevanten Links zum Test vom Nook Perfect Match, zu der Studie, von der Anna gesprochen hat. Und informiert euch auch schon in der Schwangerschaft. Kann nicht schaden, vorbereitet zu sein. Dann sage ich jetzt vielen Dank, ihr zwei. Danke, Anna, dass du heute dabei warst. Franzi und ich hatten sehr viel Spaß mit dir.
Auf jeden Fall.
Danke euch.
Und wir wünschen euch da draußen alles Gute und sagen bis zur nächsten Folge von Was Hebammen wirklich denken. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Das war Was Hebammen wirklich denken. Dein Podcast von hebammentesten.de. Abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Der Podcast hat dir geholfen? Dann zeige das mit deiner Bewertung und hilf anderen Eltern, Orientierung im Produkt- und Themendschungel zu finden. Für mehr Infos rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das Elternsein findest du spannende Artikel im Family-Magazin und folge uns auf Instagram. Last but not least, werdet gerne Teil von Hebammen Testen Family. Erhaltet regelmäßig Infos zu Produkttests, Gewinnspielen und neuen Artikeln. Einfach zum Eltern-Newsletter anmelden. Alle Links findest du in den Shownotes. Und wenn du auch Hebamme bist, dann registriere dich jetzt für unseren geschützten Hebammenbereich und werde Teil unserer Community.